Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Magdalena Neubig im Studio. Schönen guten Tag. Fast genau 4 Jahre ist der Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz heute her. Der bislang schlimmste islamistische Terroranschlag in Deutschland wirkt bis heute nach. Wir sprechen darüber gleich mit unserer Landeskorrespondentin. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU gelten als mögliche Rivalen im Rennen um das Kanzleramt bei der nächsten Bundestagswahl. Umso spannender ist es, wenn Laschet eine Biografie über seinen Rivalen präsentiert. So wie heute in Berlin. Am Ende der Sendung bekomme ich im Studio dann noch Besuch von meinem Kollegen Stefan Beuting. Er hat in den letzten Monaten ausführlich recherchiert, wie es KleinunternehmerInnen in der Corona-Krise geht. Fast auf den Tag 4 Jahre ist es jetzt her, dass der Terrorist Anis Amri einen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz begangen hat. Amri hatte damals einen polnischen Lkw-Fahrer erschossen und ist dann mit dessen Lkw über den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast. 11 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt. Amri selbst wurde wenig später bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. Im Bundestag ist seit einiger Zeit ein Untersuchungsausschuss mit der Aufbereitung des Attentats beschäftigt. Gestern wurde vor dem Gremium unter anderem der damalige Innenminister Thomas de Maizière befragt. Denn Amri galt schon vor dem Anschlag als islamistischer Gefährder. Und es steht die Frage im Raum, hätten die Sicherheitsbehörden den Anschlag noch verhindern können? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak. Frau van Laak, was hat denn Thomas de Maizière gestern dazu gesagt? Hätte der Anschlag verhindert werden können?
Er sagte, dies wage ich nicht zu sagen. Das war seine konkrete Formulierung. Der frühere CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière übernahm die volle Verantwortung für das, was in seinem Geschäftsbereich damals passiert war. Er sagte aber auch gleichzeitig, ein schuldhaftes Versäumnis, das habe es nicht gegeben. Und er sprach explizit einen Fehler des Landes Nordrhein-Westfalen an, in Zusammenhang mit Anis Amri. Thomas de Maizière sagte, der spätere Attentäter, der hätte rechtzeitig abgeschoben werden müssen und dann wäre der Anschlag eben nicht passiert. Vermutlich, wahrscheinlich nicht. Also das Thema Abschiebung hat der CDU Politiker in den Fokus gerückt. Das natürlich kritisiert von der Opposition, die sagt, naja, 2 von 3 dschihadistischen Attentätern in Europa, die haben einen europäischen Pass, einen deutschen Pass, einen österreichischen, wie auch immer, und da helfe die Abschiebung eben nicht weiter.
Ja, Thomas de Maizière ist ja schon ein paar Jahre nicht mehr aktiv in der Politik unterwegs. Wie war denn sein Auftritt an sich gestern?
Ja, er war trotzdem sehr staatsmännisch einerseits, aber ich fand ihn auch empathisch. Also er erwähnte eben, dass der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ihn sein Leben lang begleiten werde. Und de Maizière erwähnte ein Gespräch mit den Opfern und den Hinterbliebenen und er nannte es dann eines der bewegendsten Gespräche überhaupt in seiner Amtszeit. Was aber auch klar war, dass es da eine Regie gab seitens der CDU-CSU-Mitglieder im Untersuchungsausschuss. Also de Maizière war der letzte Zeuge. Gestern Abend um 23.30 Uhr ist da Schluss. Und da fragt man sich natürlich, warum wird dieser wirklich so wichtige Zeuge zu einer nachtschlafenden Zeit vernommen, wo im Grunde die Mitglieder des Ausschusses erschöpft sind nach 12 Stunden Arbeit und natürlich auch zu einer Zeit, wo die Öffentlichkeit kaum noch vertreten ist auf der Besuchertribüne des Bundestagsausschusses. Also dieser Eindruck, der blieb schon auch.
Ja, es gab ja viel Kritik an der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zwischen den Bundesländern. Was genau ist denn damals schiefgelaufen?
Also ich nenne ein Beispiel. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hatte Amri observiert. Dann war klar, er fährt nach Berlin. Die Beamten informierten ihre Kollegen in Berlin und sagten, Achtung, ihr müsst weiter verdeckt ermitteln. Ihr dürft ihn nicht ansprechen, damit er gewarnt. Er soll nicht gewarnt werden. Und was passierte dann? Genau das Gegenteil. Am zentralen Omnibusbahnhof waren Polizisten. Die sind dann sogar auf Amri zugegangen und sagten, ich kolportiere das jetzt mal. Guten Tag, Herr Amri. Wir wissen, dass Sie ein islamistischer Gefährder sind. Bleiben Sie bitte schön brav. Und damit war er natürlich gewarnt. Und so ein Fehler, der darf einfach nicht passieren.
Ja, der Innensenator Berlins, Andreas Geisel, der wurde ja gestern auch befragt und hat dann heute Vormittag ein neues Antiterrorkonzept für die Hauptstadt vorgestellt. Wie sieht das denn aus?
Ja, dieser Antiterrorplan, der heißt SAFE. Das bedeutet Schützen, Aufklären, Vorbeugen, Eindämmen. Also ein wirklich sehr großes, breites Konzept. Die Polizei wird besser ausgestattet oder ist schon besser ausgestattet mit Dienstwaffen, mit Schutzausrüstung, Fahrzeugen. Dann befindet sich ein Antiterrorzentrum im Aufbau. Dort werden verschiedene Abteilungen des Landeskriminalamtes gebündelt unter einem Dach. Auch eine Spezialeinsatzeinheit wird dort ihren Platz finden. Und vielleicht hören wir da nochmal Andreas Geisel.
Gerade die terroristischen Anschläge der vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass diese Gefahr des Terrorismus nach wie vor besteht. Keine schöne Botschaft, aber es ist realistisch, dem ins Auge zu sehen. Ja, der Anschlag vom Breitscheidplatz hat uns damals kalt erwischt. Er hat uns schonungslos gezeigt, dass bei den Sicherheitsbehörden zu wenige Ressourcen vorhanden waren und dass sie in einigen Bereichen nicht gut aufgestellt waren.
Andreas Geisel sagte aber dann auch noch, nicht nur Repression sei wichtig, auch Prävention. Da geht es zum Beispiel um frühere IS-Kämpfer mit deutscher Staatsangehörigkeit, die zurück nach Deutschland, zurück nach Berlin kommen. Die sollen also ein umfassendes Deradikalisierungsprogramm erhalten.
Ja, Informationen waren das von unserer Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak. Markus Söder, der Schattenkanzler. So lautet der Name der Biografie über den bayerischen Ministerpräsidenten, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Geschrieben wurde das Buch von zwei Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Der Öffentlichkeit präsentiert hat es heute aber der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Und der Termin wurde mit Spannung erwartet, denn Markus Söder und Armin Laschet gelten innerhalb der Union durchaus als Konkurrenten. Und Söder selbst hatte im September wiederum eine Biografie über Laschet vorgestellt. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat die beiden Buchvorstellungen verglichen.
Und es ist nie langweilig. Auch Sitzungen mit ihm sind nie langweilig. Also man gibt da andere Sitzungen, wo man trostlos herumsitzt. Das ist mit Markus Söder nie der Fall.
Armin Laschet gibt sich keine Blöße, wenn er über seinen Rivalen innerhalb der Union spricht, wie bei diesem Pressetermin, auf dem er die überarbeitete Biografie über Markus Söder vorstellt. Aber natürlich dürfte dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bewerber für den CDU-Vorsitz auch aus anderen Gründen nicht langweilig werden. Markus Söder hält seit März seine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern auf Trab. Mal prescht er vor, mal will er verschärfen und bitte immer bundesweit. Während Laschet immer eine Spur besonnener, manche sagen auch behäbiger rüberkam. Sodass er kürzlich im Düsseldorfer Landtag sogar von seiner rot-grünen Opposition erklärt bekam, er möge es doch mehr wie Markus Söder machen. Die prompte Entgegnung Laschets:
Das freut mich, das ist ein exzellenter Ministerpräsident. Ich werde am Freitag seine Biografie vorstellen und ich werde erwähnen, wie viele Fans im Gegensatz zu grünen und sozialdemokratischen Ministerwelt er hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat.
Söders strikte Linie in der Pandemie, er selbst bezeichnet sie als umsichtig, kommt parteiübergreifend an. Und das rückt den CSU-Chef zumindest gefühlt in den Verdacht, Kanzler werden zu können. Auch den Journalisten der Süddeutschen Zeitung Roman Deininger und Uwe Ritzer ist das gedämmert. Und so aktualisierten die beiden ihre Söder-Biografie vom April 2018 mit dem damals noch polemischen Untertitel Politik und Provokation und betitelten die Neuauflage Der Schattenkanzler. Und so erwartete man sich vom Auftritt Armin Laschet nun den zweiten Teil eines Fernduells. Der erste Teil fand im September statt. Rückblende.
Übrigens hat mich Armin Laschet, ich habe ihn auch nochmal gefragt, ob er das okay fände. Und er fand es gut und hat gesagt, ja, und ich soll halt was auch Gutes sagen.
So plauderte Söder damals aus dem Nähkästchen, als er das unterhaltsame Buch über Armin Laschet vorstellte. Verfasst von den Kollegen Tobias Blasius von der Funke Mediengruppe und Moritz Küpper vom Deutschlandfunk. Die Kanzlerfrage umschiffte Söder wie immer vieldeutig.
Was die Wählern werden nächstes Jahr entscheiden, das halte ich für zumindest, das kann ich schon sagen, für noch völlig unklar. Also alle, die die Umfragen von heute glauben, die seien das Wahlergebnis vom nächsten Jahr, die können sich noch schwer täuschen.
Nun ja, die Umfragen für Söder bleiben stabil hoch, die für Laschet stabil niedrig. Und während sich nun also die Laschet-Biografen grob gesagt ein Buch lang damit beschäftigen, wie ein Typ wie Armin Laschet Ministerpräsident werden konnte und wie er die Kanzlerschaft vielleicht doch noch erreichen könnte, stellt sich nach der Lektüre von Markus Söders Biografie eigentlich nur die eine, konträre Frage. Was muss passieren, dass Markus Söder nicht Kanzler wird? Zumindest das Urteil der Biografen fällt bei Laschet positiver aus, meinte zumindest Markus Söder.
Also nächstes Mal finde ich, dass es eine sehr freundliche Biografie ist. Also das gibt es in Bayern nicht.
Im Ton unterscheiden sich diese beiden Bücher tatsächlich deutlich. Während die Laschet-Biografen Tobias Blasius und Moritz Küpper mit großer Einfühlsamkeit die feinen Nuancen ihres Protagonisten ausleuchten, ziehen die bayerischen Söder-Biografen Roman Deininger und Uwe Ritzer die Samthandschuhe aus. Mit spitzer Feder und der ein oder anderen entlarvenden Anekdote zeichnen die Journalisten der Süddeutschen Zeitung ein so pikantes wie packendes Porträt von Söder. Ein Machtmensch, der vor allem zu Beginn seiner Karriere auch vor Intrigen nicht Halt machte. Laschet dagegen lobt Söder im Gespräch als Kommunikator, als präsenten Politiker mit Tempo. Kritik an ihm gibt es nur indirekt, etwa wenn Laschet seinen gemeinsamen Wahlkampf mit Jens Spahn erklärt.
Es reicht nicht eine One-Man-Show, sondern wir brauchen ein starkes Team.
Kann Söder Kanzler? Laschet antwortet diplomatisch, jeder Ministerpräsident könne Kanzler. Will Söder Kanzler? Die Autoren der Biografie sind am Ende skeptisch. Söder sei extrem risikoscheu. Und eine Kanzlerkandidatur wäre ein Risiko. Roman Deininger.
Wenn die CDU diese Kanzlerkandidatur auf dem Silbertablett serviert, wenn CDU-Vertreter in München vor der Staatskanzlei vorfahren und ihnen eine Senfte abholen und nach Berlin tragen, dann würde er sehr wahrscheinlich nicht Nein sagen.
Zur Frage, was er denn besser könne als Söder, überlegt Armin Laschet sehr lange. Und dann?
In meinem ganzen politischen Leben war immer auch der Kompromiss über eine Parteigrenze hinweg wichtig. Und das wird in der nächsten Kanzlerschaft entscheidend sein. Sie können stark sein, aber wenn der Koalitionspartner nicht mitmacht, kriegen sie gar nichts bewegt.
Das sei natürlich nicht auf Markus Söder bezogen, betont Laschet schnell. Aber wer Söders Biografie gelesen hat, der dürfte verstanden haben.
Tobias Krone berichtete über die Vorstellung der neu bearbeiteten Söder-Biografie in Berlin heute. Besonders Kleinunternehmerinnen und Unternehmer sind seit dem Beginn der Pandemie in einer anhaltenden Krise. Restaurants und Cafés mussten ja vor einigen Wochen schon schließen und seit Mittwoch haben auch alle anderen Geschäfte erstmal wieder zu. Und klar, es gibt finanzielle Hilfen vom Staat, aber den UnternehmerInnen geht seit dem Frühjahr trotzdem jede Menge Geld verloren und gerade kleine Geschäfte sind deshalb zum Teil in ihrer Existenz bedroht. Bei mir ist jetzt mein Kollege Stefan Beuting. Er hatte im Frühjahr mehrere UnternehmerInnen aus Bonn getroffen. Und als im Oktober die Corona-Infektionszahlen wieder in die Höhe sind, hat er alle Beteiligten noch einmal besucht. Herr Beuting, wie ist denn so die generelle Stimmung der KleinunternehmerInnen zurzeit?
Ja, also was man aus den Medien weiß, Hotels, Gaststätten, Cafés, also all solche Betriebe, die auf echte Gäste angewiesen sind, bei denen ist es natürlich heftig. In meiner Reportage sind zwei Cafébetreiber, die mir erzählt haben, dass sie seit dem Frühjahr eigentlich ständig überlegen, mit dem Gedanken spielen, aufzugeben. Andererseits gibt es natürlich auch so Geschäfte wie den Buchladen 46 in Bonn. Der Besitzer Holger Schwab sagt, 2020 war super anstrengend, aber auch gut. Der Grund bei ihm, es gibt eine große Buchhandlung am Platz und die haben eben halt mit diesem wechselhaften Kaufverhalten sind die nicht gut klargekommen. Die haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, da hatten sie auf einmal ein volles Haus und konnten die Leute nicht so schnell da wieder rausholen. Und einige Kunden sind dann eben von dort zu Holger gegangen und auch dort geblieben.
Ja, Sie haben die kleinen UnternehmerInnen ja zweimal getroffen, einmal im Frühjahr und dann wieder im Herbst. Wie haben sich denn Ihre GesprächspartnerInnen in dieser Zeit verändert?
Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war bei Jan Lüth, der betreibt ein Vollwertrestaurant, das nennt sich Cassiusgarten. Und dieses Vollwertrestaurant zeichnet sich eben dadurch aus, dass man so Theken hat zum Selbstabholen. Das ist natürlich aus Perspektive des Infektionsschutzes unheimlich schwierig. Was hat er gemacht? Er hat unheimlich viel investiert in ein Hygienekonzept, in Luftfilter, UVC-Lampen und. Und er hat auch ein Liefersystem aufgebaut, die sogenannte, er nennt das so Cassiusgarten-Tüte. So, und das war jetzt Stand Frühjahr, da war er also voll gerade dabei, diesen Schock zu verarbeiten und wieder ins Handeln zu kommen. Dann hat sich jetzt aber gezeigt, als ich wieder bei ihm war, die Tüte ist nicht so gut angekommen, wie er sich das gewünscht hätte. Und im Prinzip hat er zu viel Angebot, zu wenig Kunden und die Einnahmen decken halt die laufenden Kosten nicht.
Weil das Entscheidende ist, wenn ich jetzt noch mehr Miese mache, ja, also immer weiter. Wir haben jetzt 200.000 minus 200.000 Euro. Wo soll das herkommen? Also irgendwie klar, wir haben keine Gelddruckmaschine, ne?
Ja, und diese Kleinunternehmerinnen, die Sie getroffen haben, haben die irgendwelche kreativen Wege gefunden, durch die Pandemie zu kommen?
Also Jan Lüth ist auf jeden Fall ein Macher und auch kreativ. Und das sind eigentlich alle, die ich da getroffen habe. Auch zum Beispiel Diana Senn vom Café Sahneweiß. Die ist gelernte Konditorin. Und Diana hat eben halt sich gesagt, ich habe jetzt Zeit, ich habe eine Backstube, also biete ich mal einfach einen Bausatz an für Hexenhäuschen. Und ich würde mal sagen, in beiden Fällen, bei Jan Lüth und bei Diana Senn, die haben beide tolle Ideen, die sind leidenschaftlich. Aber diese Ideen sind halt nicht von dem Kaliber, dass sie damit die Verluste auch nur ansatzweise abpuffern könnten. Und in einem Fall hat aber die Krise wirklich eine große Verbesserung gebracht. Das war bei dem Zauberer Timo Brecht aus Köln. Timo ist Zauberer, sein Spezialgebiet sind solche Close-Up-Kartentricks. Also dann steht er vor dir und zaubert mit dir in direktem Kontakt. Und das ging natürlich auf einmal nicht mehr nach Corona. Und also war Timo im gesamten Frühjahr damit beschäftigt, seine Veranstaltung zu stornieren, bereits gezahlte Eintrittsgelder zurückzuzahlen. Und da war er erstmal fix und fertig. Als ich aber dann vor 2 Wochen bei ihm war, gab es eine große Überraschung, denn da hat er mir sein neues Zauberstudio gezeigt. Kameras, Stative, viele, viele neue Tricks und 6.000 Euro hat er da investiert. Und jetzt trudeln halt immer mehr Aufträge ein für seine Online-Zaubershow.
Ich bin unter anderem sogar in einer Empfehlungsliste bei Telekom gelandet. Deswegen habe ich ganz viele Anfragen von der Telekom bekommen, weil da eben irgendwie das Marketing gesagt hat, hier, wenn ihr eine Abteilungsweihnachtsfeier machen wollt, ruft mal den da an, der bietet eine Online-Show an. Dann gibt es eine sehr, sehr große und bekannte Suchmaschine, für die ich ein internationales Team unterhalte dann eben. Und VW, Allianz, Beiersdorf, also solche Unternehmen dann.
Ja, also einzelne Unternehmerinnen profitieren sogar von der Krise, wie man hier sehen kann. Wenn Sie mehr über Timo Brecht und die Situation der anderen KleinunternehmerInnen erfahren möchten, dann schalten Sie morgen ab 9.10 Uhr ein. Da hören Sie dann das Wochenendjournal von Stefan Beuting hier im Deutschlandfunk. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere. Dort geht es heute um die Probleme, die viele Schulen mit den digitalen Lernplattformen der Bundesländer haben. Mein Name ist Magdalena Neubig. Ihnen noch einen schönen Tag.